Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 330, heute mit einer echten Nische. Ich rede mit Lars Pickard, dem Chef vom Lederzentrum. Da könnt ihr alles finden auf lederzentrum.de. Die sind Weltmarktführer im Bereich Lederbearbeitung, kann man sich gar nicht vorstellen. Sind noch gar nicht so groß, wachsen aber wahrscheinlich auf einen deutlich achtstelligen Millionenbetrag in den nächsten Jahren. Warum das so ist, wie dieser Markt funktioniert und warum von VW bis Rolls-Royce alle auf die Produkte vom Lederzentrum setzen, das erfahrt ihr im Podcast. Und auch in dieser Folge gibt es einen Sponsor, und zwar ist das climatepartner.com. Das ist der Partner für das Thema Klimaschutz. Den nutzen wir auch bei Spryker. Ich persönlich glaube, dass die meisten Unternehmen in den nächsten Jahren klimaneutrale Produkte und Dienstleistungen anbieten werden müssen. Das ist ein Teil der Marktwirtschaft, der sich gerade so etabliert. Gar nicht, weil diese Unternehmen jetzt was besonders Gutes tun wollen für die Umwelt, sondern ich glaube, weil das Kundeninteresse und auch die sozusagen die das Marktinteresse sich in diese Richtung ausprägt. Und um diese Klimaneutralität zu erreichen, braucht es Partner wie Climate Partner, die dabei helfen, den eigenen CO2-Fußabdruck zu messen und zu bilanzieren und so eine Reduktionsstrategie zu erarbeiten und am Ende des Tages auch das ganze Thema zu kompensieren. Idealerweise läuft man natürlich auf ein Modell hinaus, bei dem gar nicht so viel CO2 entsteht, aber dieses ganze Messen und selber Verstehen, das hat uns auch bei Spryker sehr geholfen, so ein bisschen besser einzuschätzen, was ist eigentlich zu tun, um klimaneutral zu werden und klimaneutrale Produkte anbieten zu können. Wir sind sehr zufrieden mit denen. Meldet euch einfach mal bei denen, wenn ihr da ein Interesse habt. Ihr erfahrt ganz viele Sachen auf climatepartner.com/academy. Da kann man schon sehr, sehr, sehr viel lernen. Ich glaube, das Label selber etabliert sich auch so ein bisschen zum Standard-Label in unserem Markt für das Thema Glaubwürdigkeit rund um das Thema Klimaschutz. Und wenn ihr da ein Interesse habt, schreibt einfach eine E-Mail an kassenzone@climatepartner.com und dann wird euch auf jeden Fall geholfen. In jeder Hinsicht eine gute Sache aus meiner Sicht. Und wie gesagt, wir sind ganz zufrieden und da gibt es auch noch andere große Unternehmen, die dort Kunden sind, wie zum Beispiel Tier Mobility, Project A, unser Gründungsinvestor About You, Check24. Also ganz falsch kann das nicht sein. Schaut mal da rein. Und jetzt geht es erstmal weiter mit dem Lederzentrum. Die Produkte funktionieren natürlich auch für veganes Leder, für diejenigen, die sich jetzt fragen sollten, wie passt denn eigentlich der Sponsor und das Thema zusammen? Also da gibt es auf jeden Fall eine Passfähigkeit. Viel Spaß! Lars, willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute mal was ganz anderes. Heute das Thema Lederpflege. Wie wird man ein Mittelständler mit globalem Weltruf aus Bad Segeberg /Göttingen heraus? Wir sind mal wieder in einem Bereich gelandet, der mich persönlich interessiert. Wie mache ich meine Autositze? Schön, so haben wir uns kennengelernt. Bevor wir auf diese Geschichte eingehen, Lars, stell dich doch mal selber vor und auch das Lederzentrum.
Ja, ich bin Lars Pickard. Oder erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier mitmachen darf. Und Lars Pickard, 43 Jahre verheiratet, 2 Kinder, habe mal Holzmechaniker gelernt, also gar nichts mit Leder, aber sehr, sehr früh angefangen, in dem Bereich tätig zu sein, also mit 17. Und seit meinem 17. Lebensjahr habe ich irgendwie mit Lederpflege, Reparieren, Restaurieren zu tun. Ja, der Bogen, Bad Segeberg, Göttingen oder jetzt mal zum Lederzentrum vielleicht erst. 26 Jahre am Markt, in Göttingen gegründet von Anthony Bugatski und dann später Jörg Rausch dazugekommen. Das sind die Altgesellschafter, die beide in ihrem Ruhestand inzwischen sind. Und mit 2 Mann angefangen, mit Lederreparieren angefangen und dann relativ schnell festgestellt, dass es viele Leute gibt, die Oldtimer haben und selber was machen wollen. Und inzwischen sind wir bei 7 Millionen, 63 Mitarbeiter, das sind ja so die Facts, die man immer hören möchte und wachsen fleißig weiter. Wir fühlen uns immer so ein bisschen noch als Startup in Anführungsstrichen, nach 26 Jahren sind wir das natürlich nicht mehr und dann mit so ein bisschen traditionellen Lederpflege und so weiter vielleicht auch nicht ganz. Und ja, Geschäftsmodell, also wir sind Hersteller, wir entwickeln die Produkte selber, wir stellen sie dann auch selber her, beziehungsweise haben noch eine externe Produktion, die dann in unserem Auftrag herstellt. Auch das machen wir bei größeren Gebinden. Und wir beliefern jeden. Was meine ich damit? Also von der Hausfrau, Hausmann für die Handtasche oder Schuhe über Sofa, Autos und dann eben Fahrzeugaufbereiter, die Möbelindustrie, die Autoindustrie, alle großen Marken, die man da so kennt. Alles, was auf der Straße rumfährt, beliefern wir auch direkt oder dann auch die Zulieferer.
Okay, dann versuchen wir da mal so ein bisschen reinzustochern, was das eigentlich bedeutet, weil als ich das zum ersten Mal gehört habe und du mich auch angeschrieben hast, habe ich gedacht, so Lederzentrum, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein, das ist wahrscheinlich irgend so ein Betrieb, der stellt irgendwie irgendwas mit Leder her. Ich kenne, viele Hörer kennen ja vielleicht noch von ATU so einfache Marken wie A1, Sonax, damit hat man dann irgendwie die Polster sauber gemacht im Auto, das Leder sauber gemacht und dann hast du mich aber angerufen und gesagt, nee, das ist was ganz anderes. Also es geht auch darum, dass auch Autohersteller viel Lederreparaturen haben, dass dort an den Sitzen auch Farben teilweise ausgebessert werden müssen und vielleicht fangen wir damit nochmal bei den Gründern an. Also Leder gibt es ja schon ein bisschen länger im Auto. Das gibt es ja nicht erst seit 26 Jahren im Auto. Wie hat denn das ganze Thema Lederpflege stattgefunden, bevor es das Lederzentrum gab, als es vor 26 Jahren gegründet wurde?
Ja, muss man noch ein bisschen weiter zurückgehen. Also Anthony Bugatski, der die Firma gegründet hat, hat so vor 35 Jahren ungefähr damals für ein großes schwedisches Möbelhaus eine Flüssigseife entwickelt. Und das war revolutionär, weil man hat damals noch mit Seifenflocken gearbeitet und hat sich selber eine Lauge gemacht und hat dann sein Sofa gereinigt. Und eine klassische Pflegemilch im eigentlichen Sinne gab es nicht, sondern man hat gesagt, die Seife gibt auch die Rückfettung, man lässt das ein. Daher kommen noch diese Begriffe, die gerne in Süddeutschland oder Österreich verwendet werden. Und man hat aber in der Küche und im Badezimmer auch schon Flüssigseife genommen und hat das sehr komfortabel empfunden vor 35 Jahren. Und IKEA hatte halt die Idee und sagte, okay, komm, wir wollen auch dieses Komfortable für Sofas haben. Und dann ist das eigentlich so entstanden, dass er in Neuseeland mit European Leather Care eine Flüssigseife gemacht hat. Und on top gab es dann eben noch diese Geschichte, dass man gesagt hat, ja, jetzt braucht man aber irgendwie eine Pflegemilch. Hat er noch einen Protektor entwickelt mit einem UV-Filter, der dann nach dem Saubermachen das Sofa wieder einpflegt. Ähnlich wie Hände waschen, einmal sauber machen mit Seife und dann eincremen. Das war
aber so immer Ledersofas dann oder?
Ja, das fing mit Sofas an und dann ist er nach Deutschland gegangen und weil er eine deutsche Frau kennengelernt hat, dann hat er so ein bisschen geguckt, wie kann ich da Fuß fassen und hat Leute kennengelernt, die für Versicherungen Jacken repariert haben. Und da kam dann das erste Mal das Reparieren auf. Das Oldtimer-Reparieren ist tatsächlich vor und Auto-Reparieren ist tatsächlich erst vor 25, 26 Jahren entstanden. Und zwar, als er dann das Lederzentrum gegründet hat, war es dann so, dass sie Garnituren eingefärbt haben. Sie haben für Versicherungen Jacken repariert und auch mal natürlich eine Beschädigung an einem Auto gemacht und so weiter. Aber das war noch nicht so richtig viel. Und ein Kunde, bei dem sie ein Sofa repariert haben, die haben gesagt, Mensch, geht doch mal nach Kassel auf eine Oldtimer-Show. Da gibt's Leute, die haben bestimmt Aufträge für euch. Und dann war es aber so, dass die Leute gesagt haben, ja, das finden wir interessant, aber das ist eigentlich was ich mir selber zutraue. Kannst du mir nicht die Farbe geben? Ich mache das selber. Und so ist das an für sich entstanden, dass wir Produkte angeboten haben im DIY- oder Do-it-yourself-Bereich, dass das die Leute eben selber repariert haben. Und zu der Autoindustrie sind wir dann letztendlich so gekommen, dass einer der Verantwortlichen in Bremen bei Daimler auch Oldtimer hatte, uns daher kannte und dann eben ein Problem hatte mit dem damaligen SLK, der in der USA die Markteinführung hatte. Da mussten eben Beschädigungen repariert werden oder Armaturenbretter ausgetauscht werden. So, und das war dann unser Einstieg. Der hat uns dann angerufen, hat gesagt, hier, ihr könnt auch altes Leder reparieren, könnt ihr auch neues reparieren. Konnten wir zu dem Zeitpunkt schon irgendwie, ja, aber es gab natürlich noch keinen Prozess, es gab noch keine Freigaben, es gab noch keine Prozesssicherheit und es gab noch gar nichts in der Richtung. Und dann hat man aber diese SLKs repariert, die konnten in die USA rübergeschickt werden, Markteinführung gerettet. Und dann fing das an, dass man gesagt hat, oh, Da kann man Ausschuss sparen, so nennen die das. Also wenn man Teile rausnehmen muss, wegschmeißen muss. Und das bedeutet letztendlich auch Geld und auch viel Geld, was man da sparen kann, wenn man repariert. Und wenn man dann noch reparieren kann, dass es so ist, wie es vorher war. Also eigentlich keine, wir sagen immer, das ist dann keine Reparatur, sondern eine Wiederherstellung. Ja, dass man wieder zum Ursprung zurückkommt. Und so ist das dann gewachsen. Und dann hat natürlich irgendwann auch andere Automobiler Interesse daran, wussten wir schon, wie wir damit umgehen müssen. Dann die Zulieferer, Möbelindustrie ist dann auch irgendwann aufmerksam geworden und so ging das weiter. Ja, ich bin dann 2009 beziehungsweise 2006, ganz kurz nochmal diese Brücke schlagen, vielleicht mit in den Betrieb gekommen. Also kennen tue ich die Firma von 95 an, die Gründer auch. Aber 2006 haben dann Matthias und ich, die heute die Inhaber sind und die Geschäftsführer, haben wir eine Art Tochtergesellschaft, also wir haben die eigenständig gegründet, aber mit der Vereinbarung, dass wir eben im Möbelbereich Vertrieb machen und haben dann 2006 damit angefangen, auch viel repariert und 2009 aber dann gesehen, okay, Amazon ist vielleicht auch ein Markt, eBay wird auch vernachlässigt noch von uns, dann haben wir 2009 angefangen, Amazon und eBay zu machen, eine Webseite zu machen und ja, also einen Shop haben wir einfach so gemacht und aber so ein bisschen als Backend für Amazon und so weiter. Und dann ist das weiter gewachsen. 2015 haben wir die beiden Firmen dann fusioniert und die Altgesellschafter, wie wir sie liebevoll nennen, sind dann in den Ruhestand gegangen. Genau.
Okay, angenommen, ich gründe jetzt eine neue Automarke, keine Ahnung, Tesla 2 und ja. Ich baue Ledersitze ein. Heute macht man ja alles mit veganem Sitzen, glaube ich.
Ja, vegan ist mehr.
Kommen wir auch noch mal dazu. Warum brauche ich euch? Warum gibt es nicht irgendwo in den USA oder in Spanien oder wo immer meine Marke ist, nicht einen ähnlichen Anbieter, der mir solche Produkte baut, wie ihr die baut? Du hast ja gerade gesagt, dass jeder bei euch kauft, also die ganze globale Auto- und Autozulieferindustrie. Warum ihr?
Weil unsere Systeme zertifiziert sind. Also wir haben es geschafft, Produkte und auch den Weg dahin zur Reparatur. Also es ist nicht nur das Produkt, sondern auch der Weg, also der einzelne Schritte, die berücksichtigt werden müssen, dass man eine Prozesssicherheit hat. Das ist so dieses Keyword für die Autoindustrie. Haben wir den größten Erfahrungsschatz und wir kümmern uns auch. Es ist eine Nische. Es ist nicht für jeden jetzt so super, super interessant und es ist auch nicht auf Anhieb, ein Business, wo man gleich richtig Umsatz machen kann oder so, sondern man muss da sehr geduldig sein, die Konzerne arbeiten, wie Konzerne arbeiten, ne? Also das ist manchmal ein bisschen behäbig, das kann ziemlich lange dauern. Mal ist das Fenster auf und dann kann man da auch Projekte ranschieben und mal haben die gar keinen Kopf. Und das ist jetzt auch zu Corona-Zeiten, also beim ersten Lockdown, und das ist typisch für die Autoindustrie, haben die einfach von einem Tag auf den anderen nichts mehr bestellt. Es ist nicht so, dass sie dann weniger bestellen, sondern wir bestellen von einem Tag auf den anderen nichts. Ne?
Hm. Okay, das verstehe ich. Also ihr seid zertifiziert, ihr habt eine gewisse Pionierrolle in der Industrie.
Ja.
Aber jetzt sagt mir doch mal, was geht denn bei neuen Autos? Also warum brauche ich jetzt zum Beispiel einen Rolls-Royce? Ja, also das doch, da sterben ja, keine Ahnung, 50 Kühe, glaube ich, für einen Rolls-Royce oder irgendwelche absurden Zahlen, habe ich mal gehört. Brauchen die euer Produkt oder braucht erst der Rolls-Royce Oldtimer-Sammler das Produkt, wenn das Leder langsam anfängt, rissig zu werden und die Farbe fehlt?
Beide brauchen es und auch dazwischen. Also sowohl in der Fertigung oder vorher schon. Also bei den Autoherstellern ist es ja so, bei Rolls-Royce jetzt nicht, aber bei den üblichen Fahrzeugen, die man so auf der Straße sieht, täglich auf der Straße sieht, ist es ja so, dass die von der Zuliefererindustrie kommen. Also die stellen ja in der Regel die Sitze nicht selber her, bis auf Ausnahmen, ne? Also es gibt immer wieder Ausnahmen für einzelne Modelle oder einzelne Ideen, aber das Gros wird von Zulieferern gemacht. Und der Zulieferer hat Zeiten, die er einhalten muss. Also dann und dann muss er den Sitz da und da hinliefern und so weiter und so fort. Und wenn dann eben was nicht in Ordnung ist an dem Sitz, dann ist es einmal so, dass sie natürlich das wieder neu fertigen müssen und da zeitlich zurückfallen, aber auch diesen Sitz gegebenenfalls wegschmeißen müssen. Also gerade ein Armaturenbrett ist oftmals schon komplett bestückt mit allem drum und dran, also mit Lüftung, mit Elektronik, mit Navi, wie auch immer. Also da hat man dann vielleicht ein Armaturenbrett, was 3.500 Euro kostet, und wenn da eine Beschädigung dran ist, alles ist verschweißt oder verklebt, müsste man das halt so komplett wegschmeißen. Oder man kann halt diese kleine Ecke, die vom Verpressen des Kunststoffes auf dem Trägermaterial zum Beispiel, da ist eine kleine Ecke nicht sauber verpresst worden oder so, und die muss halt nachgearbeitet werden, damit die optisch gut aussieht. Dann macht es halt oft Sinn zu sagen, komm her, wir nehmen vom Lederzentrum ein Reparatursystem, was freigegeben ist, die Oberfläche wieder so herstellt, dass sie neu ist, neuwertig ist, und alle Vorgaben wie das neue Stück auch erfüllt. Optisch und Haltbarkeit, Pflege, Reinigung, alles, was dazu gehört.
Und sind eure Systeme beschränkt auf Tierleder oder, wie gerade ja schon bei Tesla genannt, dann veganes Leder oder was dann so reinkommt, funktioniert das da auch?
Ja, es funktioniert sowohl als auch, ja. Also klar haben wir nur mit Leder angefangen, hatten auch den Fokus drauf. Deshalb waren wir auch irgendwann stolz, dass wir uns Lederzentrum nennen durften. Das war nicht so einfach, das als Firmennamen durchzukriegen, weil das ja so einen Institutcharakter hat. Das gibt's auch eine Geschichte zu. Wie auch immer, nein, wir machen natürlich alles, was man so im Interieur findet, Kunststoffe, TPO-Oberflächen, Kunstleder, vegane Leder, wenn man das so nennen will, und ja, alles, was dazu gehört. Nein. Und das ist ja auch ein großer Trend, gerade bei den Elektrofahrzeugen. Ne? Also der ID3, ID4, die haben ja vergleichbare Bezüge inzwischen drauf, wie Tesla das auch macht.
Und bei so einem Auto in einer normalen Produktionsstraße, keine Ahnung, Audi A4, wie oft geht denn da was kaputt? Also wie oft muss denn ein System von euch angewendet werden, um das Armaturenbrett oder den Rücksitz oder was auch immer auszubessern?
Das, da komme ich nicht ran an so eine Zahlen. Also ich weiß nicht genau, wie viele Fahrzeuge...
Wer arbeitet denn besonders schlecht? Wer ist euer größter Kunde? Wer ist unser größter
Kunde? Na, das hat mit schlecht oder nicht schlecht gar nicht unbedingt was zu tun. Das hat auch ein bisschen was dazu zu tun, wie genau man sich das anguckt. Und da kann man dann schon ein bisschen unterscheiden zwischen deutschen Fahrzeugen und anderen gegebenenfalls mal, wie genau da geguckt wird. Und natürlich wird beim Bugatti, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, die wir auch beliefern, ein bisschen genauer geguckt als vielleicht bei einem Volksauto, ne? Also ohne jetzt nur den Volkswagen damit zu meinen, sondern Alltagsautos. Also da gibt es natürlich nochmal, also gerade beim Bugatti, ich weiß es nicht mehr, 5 oder 6 Mal wird, glaube ich, drüber geguckt. Und bevor er ausgeliefert wird, guckt der Vorstand einmal persönlich.
Aber es werden ja noch nicht so viele Bugattis ausgeliefert, glaube
ich. Nein, 77 Stück werden im Jahr gebaut, genau.
Okay. Das heißt, der Vorstand muss 3 Mal pro Woche arbeiten. Das ist ja noch hinnehmbar. Nur 1,5 Mal. Ich habe mich verrechnet. 1,5 Mal, ja. Okay, das verstehe ich. Und vielleicht nochmal zurück zu den Ursprüngen. Also mit diesem Oldtimer-Markt habt ihr mich ja im Grunde auch bekommen. Wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben und er meinte, ich habe auch so ein älteres Auto, das hat so ein zweifarbiges Leder und da waren auch so 2, 3 Kratzer drin. Da habe ich gar nicht gedacht, dass man das reparieren kann. Ich habe gedacht, das muss ich jetzt für alle Ewigkeit als Pixelfehler akzeptieren. Aber ist das so ein Produkt, wo du sagen würdest, da steht dann Lars auf einer Oldtimer-Messe und zeigt an irgendwie 3 abgegrabbelten Sitzen, was man daraus machen kann?
Ja, genau. Genau, da kommen wir her und da fühlen wir uns auch wohl und da sind wir auch nach wie vor. Also wir kümmern uns um alle Bereiche, die irgendwie mit Leder zu tun haben. Das ist nicht nur Autoindustrie, macht gerade mal 7-8% unseres Gesamtumsatzes aus. Also
Wenn man jetzt in dieser YouTuber-Szene zu Hause ist, also es gibt ja hier Jean-Pierre Krämer, glaube ich, heißt der. Ja, JP. Oder das hier Motorenzimmer. Wenn man jetzt die fragen würde, wenn die mal eine Sendung machen, so, wie bereite ich mein Auto auf? Würden die dann auf das Lederzentrum kommen oder Produkte von euch denn sagen, ey, das müsst ihr nehmen, alles andere ist totaler Scheiß?
Ich hoffe doch. Also zumindest kennen die uns, also Motorenzimmer kennt uns auf jeden Fall, telefoniere ich ab und zu mal, JP telefoniere ich nicht, aber der bin ich mir ziemlich sicher, dass er uns auch kennt. Doch, die kennen uns schon alle. Also alle, die so im Fahrzeugaufbereitungsgeschäft tätig sind und die sich mit solchen Dingen beschäftigen. Also wenn es nur, also einmal Detailing, ne, dieser Begriff aus dem Amerikanischen, so Autoputzer wäre dann so die deutsche Übersetzung flachsig formuliert. Da kennt man uns schon. Also da sind wir Marktführer.
Ja. Okay. Okay, dann kommen wir mal zu einer spannenden Frage, das Thema Vertriebs. Du hast ja jetzt einen Markt beschrieben, der sehr stark B2B-vertriebslastig ist. Also man geht immer messen, man muss sich kennen. Also bis dich wahrscheinlich jemand an eine Automarke ranlässt, musst du den ja irgendwie kennen. Da gibt es wahrscheinlich noch nicht mal eine Ausschreibung. So speziell ist dieser Markt. Wie kommst du heute an neue Kunden? Also du hast gerade gesagt, ihr seid im hohen einstelligen Millionenbereich im Umsatz. Gibt es da einen Plan, dass ihr dann mal auf 20, 30, 40, 50 Millionen kommt, indem man in neue Industrien vorstößt, indem man sich neue Reparaturareale sucht? Corona dürfte ja dazu geführt haben, dass die Leute sich jetzt noch häufiger auf ihrem Sofa zu Hause wälzen. Da gibt es auf jeden Fall mehr Reparaturbedarf, denke ich mal. Wie geht das in deinem Business?
Ja, also einmal vielleicht nochmal, dass der Zuschauer versteht, wir sind schon autolastig, das ist schon so. Aber und dann eben vom neuen Auto bis zum Oldtimer, alles was dazwischen ist. Aber wir beliefern auch die Möbelindustrie, wir beliefern auch Fashion, viele Handwerksbetriebe, also Sattlereien, Polstereien oder Lederreparaturbetriebe. Wir machen 50% unseres Umsatzes ist außerhalb von Deutschland. Nochmal so, dass man so ein Gefühl dafür kriegt ungefähr. Ja, wir haben noch 30 Handelsvertretungen, also es sind eigenständige Betriebe, die aber exklusiv dann in gewissen Regionen der Welt Produkte verkaufen können. 80 Länder beliefern wir direkt und wir beliefern halt, also wir machen B2C und B2B mit gleicher Leidenschaft oder wie auch immer. Und das Schwierigste für unsere Kollegen im Kundenservice ist ja, wenn sie das Telefon abnehmen, sie wissen nicht, ob da Lisa Müller dran ist, die ihre Handtasche reparieren möchte oder das Sofa reinigen möchte, weil da textile Verfärbung von einer Jeanshose drauf ist, oder ob da eben der Projektmanager von BMW, Mercedes, Audi oder was auch immer anruft und gerade ein Projekt hat, was er anstoßen möchte. Also so groß ist diese Bandbreite, ja. Wachstum ist schon so, also jetzt, wo die Altgesellschafter, muss ich so sagen, dann raus sind, ganz seit 2015 sind Matthias und ich ein bisschen freier da und können da ein bisschen mehr Entwicklung reinbringen, ein bisschen mehr Moderne. Und wir planen schon, in den nächsten 5 bis 6 Jahren auf 50 Millionen zu kommen. Und da fragt man sich natürlich, wie wollt ihr das machen? Das wollen wir einmal so machen, dass wir einige Länder selber machen. Also wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit Frankreich. Da hatten wir vorher auch einen Partner, der aber ein bisschen nicht so die Dynamik an den Tag gelegt hat, wie wir uns das erhofft hatten oder wie wir das halt damals übernommen hatten von den Altgesellschaften, haben das da selber gemacht und haben uns da gut entwickelt. Das Gleiche werden wir dann für Italien und Spanien dieses Jahr noch angreifen. Also da ist eine ganz gute Entwicklung auf jeden Fall zu sehen. USA ist immer etwas, was wir schon vor 3 Jahren angefangen haben, jetzt durch Corona ziemlich ausgebremst wurden, aber da dranbleiben, und ich denke, dass wir da auch bald wieder ein bisschen mehr machen können. Und wir werden das Portfolio mit Sicherheit ein bisschen ausweiten müssen. Also Leder, Kunstleder reparieren, Kunststoffe reparieren wird da nicht mehr reichen. Es wird ein bisschen mehr noch in die Fahrzeugpflege gehen. Wir wollen jetzt kein neuer Sonax werden, aber wir müssen, also die was wir schon angesprochen hatten, die Materialien werden vielfältiger im Innenraum. Also früher gab es halt Stoff und Leder und dann gab es immer mehr Leder, ne?
Wenn euch heute ein Kunde im Handel sucht oder findet, unter welcher Marke findet er euch?
Er findet uns direkt im Handel unter Marken, für die wir dann was herstellen. Ja, also wir haben so 250 Firmen, für die wir im Auftrag produzieren, ne? Aber da findet er dann ja nie irgendwie den Rückschluss. Das sieht dann so aus, als ob das von der Marke selber ist, ne? Also da findet er keinen Rückschluss auf uns. Wenn er also ein Lederzentrum-Produkt haben möchte, was wir unter der Marke Colorlock verkaufen, dann muss er online gehen. Also unsere eigenen Produkte sind in der Regel online zu finden. Wir haben ein paar Vertriebspartner, Waschhelden oder waschguru.de und so weiter, die natürlich unsere Produkte auch haben. Oder ja, bei Amazon findet man uns auch und so weiter.
Bei Amazon findet man euch unter Colorlock dann auch?
Ja.
Okay, Und dann, wenn du quasi über diese internationale Expansion nachdenkst, diesen Weg von jetzt knapp 10 auf dann 50 Millionen, ja. Ist das im Wesentlichen eine B2C-Strategie oder ist das eine B2B-Strategie? Weil du sagst ja jetzt, ein Teil dieser Strategie ist ja, ihr ersetzt eigentlich eure Handelspartner, ja, ihr macht das quasi das Endkundengeschäft weiter, aber diese Handelspartner dann, keine Ahnung, in Russland, beliefern die denn bisher Werkstätten, also ist das B2B oder bauen die das für den Endkundenmarkt auf?
Na, sowohl als auch. Also die unsere Handelsvertretungen sind im Bestfall eine Kopie von uns, also dass sie auch tatsächlich jedes und alles beliefern, ne? Und für jeden und allen alle da sind im Prinzip. Das ist schon so der Wunsch. Natürlich funktioniert das nicht immer so, die haben nicht immer so die Power, das umzusetzen. Das ist je nachdem, wie die Betriebe strukturiert sind, klappt das mal mehr oder weniger gut. Aber an für sich ist das schon so, dass sie das machen sollen. Also als Beispiel, wenn jetzt ein Endkunde sowieso, das ist ja auch oft sprachenbedingt, dass die dann im Land sich darum kümmern, aber eben auch, wenn jetzt ein Automobilhersteller oder ein Polstermöbelhersteller da Hilfe braucht, Schulung braucht, Produkte braucht und der fragt dann bei uns im Headquarter an, dann leiten wir das eigentlich weiter an das Land. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen, wenn es Sonderkonstellationen gibt oder Einkaufsverbände, es gibt auch Einkaufsverbände in der Autoindustrie oder in der Möbelindustrie, dann muss das manchmal über Deutschland laufen oder so, ne? Aber in der Regel kümmert sich der Partner vor Ort auch darum, ja.
Und bleiben wir mal kurz beim B2C-Markt. Ich bin jetzt gerade auf Amazon und habe nach Hololock gesucht. Ihr habt auf jeden Fall extrem viele sehr gute Bewertungen. Das ist ja aber ein Markt, bei dem ein Endkunde, wenn ich jetzt angefangen hätte, selber nach Lederlösungen zu suchen. Ich habe ja noch gar keine Ahnung vom Markt. Ich habe noch gar keine Ahnung von Qualität. Ne? Was ist gut, was ist nicht gut? Ja. Wie hoch ist da diese Gefahr, sozusagen den Ramschmarken aufzusitzen? Keine Ahnung. Chinesischen Lederfärbemarken, wo man das den Fleck zwar einmal kurz wegbekommt, aber am nächsten Tag ist der ganze Sitz nicht mehr da. Also, wie sieht das aus?
Ja, einmal sind die Preiswertanbieter nicht ganz so schlimm, dass der Sitz dann weg ist. Aber also wir haben 98 schon die erste Webseite gehabt. Das war damals halt ein Bestellformular, was online gestellt war. Das musste man dann ausdrucken und faxen zu uns, ne? Das hat aber geholfen, dass wir natürlich seit 98 immer eine Webseite gehabt haben. Also wenn man dann uns googelt, dann kommt man immer zu uns. Und dann haben wir ein Lederlexikon leder-info.de gemacht. Und wenn man das ausdruckt, so 900 Seiten ungefähr geballtes Lederwissen. Darüber besetzen wir an für sich jeden Begriff, der irgendwie mit Leder zu tun hat. Und wir arbeiten da auch täglich dran. Also wir haben eine Person, die jeden Tag dieses Lexikon überarbeitet, aktualisiert, neue Begriffe reinmacht und so weiter. Und wir versuchen darüber eben organisch gefunden zu werden. Jetzt sind natürlich viele Leute, 2015 hat man noch bei Google angefangen, dann zu suchen und einen Kauf abzuschließen. Heute fangen ja viele auch bei Amazon eben an und deshalb ist es eben auch wichtig, da sich zu platzieren. Und wir versuchen einfach einen guten Job zu machen, sehr kulant zu sein, uns um die Kunden zu kümmern. Ich auch als Geschäftsführer oder CEO bin immer erreichbar für die Kunden. Also man kann mich anrufen. Es gibt auch meine E-Mail-Adresse, kennt eigentlich fast jeder, der so irgendwie Podcasts oder irgendwelche Videos oder die Social Media verfolgt, Also an mich ranzukommen ist sehr einfach. Das ist auch so gewollt, weil wir wollen ganz nah am Kunden dran sein und der Kunde will das eigentlich auch von uns, weil er kümmert sich ja, er will ja eine Lösung haben für etwas, was ihm wichtig ist, ne?
Okay, verstehe ich. Aber trotzdem muss man dann schon in diesem ambitionierten Anwenderbereich sein. Also ich glaube sozusagen der Einmalkäufer, der ist glaube ich schwer zu erreichen, der jetzt mal ganz kurz sein Leder sauber machen will, der ist schon anfällig für die günstige Marke aus China, die nichts anderes macht, außer Produktbilder und Texte zu optimieren. Und in diesem semi-professionellen Bereich, wo dann Leute sich auch ein bisschen auseinandersetzen mit Autos und dann nicht jeden Schrott auf den Lack schmieren. Die kennen sich dann damit so ein bisschen aus. Das verstehe ich. Macht es denn Sinn, dort auch Marken zu differenzieren? Also zu sagen, es gibt nicht nur Colorlock, sondern es gibt irgendwie noch, keine Ahnung, Leder Black Premium, ja, und ähnlich wie das ja auch im Nahrungsmittelergänzungsbereich ist, dort zu sagen, es gibt zum Beispiel die Audi-Lederpflege, ja, also sozusagen das auf Marken hinzumünzen.
Also dieses, fange ich von hinten an. Also Audi-Lederpflege, das würde funktionieren auf jeden Fall. Wir versuchen das damit zu erschlagen. Dadurch, dass wir die Autoindustrie beliefern, haben wir alle Muster da, immer alle aktuellen Muster. Und seit 25 Jahren sammeln wir auch alle Ledermuster, die wir von der Autoindustrie bekommen, um für die ein Reparaturprodukt herzustellen. Und das ist auch bei uns archiviert und findet man online. Also wenn man speziell nach einer Fahrzeugfarbe sucht, dann findet man auch uns. Also das ist schon mal ein Thema. Und dann ist man schon mal bei uns, das schafft Vertrauen und dann kommt man auch zu einer normalen Pflege. Und unser Lederpflegeset kostet dann 29 Euro. Das ist kein Preiswertprodukt, aber es ist jetzt auch nicht so super teuer und wir bewegen uns immer noch in Warenkörbe, Größen, also bei uns im Shop um die 50 Euro und bei Amazon sind es irgendwo so 18 oder 19 Euro. Das sind alles Spontankäufe. Das ist nicht so. Und die Leute, die mehr machen wollen, geben natürlich auch mehr aus, haben sich aber mehr mit beschäftigt. Also das ist so,
Komme ich gleich noch zur Vertikalisierung. Aber ja. Du hast gerade gesagt, du hast alle Muster. Ich bin jetzt mal auf eure Seite gegangen, Autolederfarben auf Lamborghini. Da gibt es ja unfassbar hässliche Farben. Also so ein richtig so ein Giftgrün.
Ja, mag
so,
sein, ja, weiß ich nicht.
Ja, aber gibt es Leute, die sich ihren Lamborghini mit sozusagen so einem gelben Leder ausstatten? Gibt es sowas wirklich? Aber muss ich gleich mal googeln, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber diese Leder habt ihr dann alle bei euch liegen und könnt im Grunde genommen darauf reagieren.
Ja, genau. Genau. Und wir fertigen dann tatsächlich, also wenn der einen kleinen Riss hat oder ein klitzekleines Loch, und er braucht 7 ml Flüssigleder, was ein Füllstoff ist, in diesem Farbton, dann bauen wir für ihn, also wir fertigen für ihn eine Tube an mit 7 ml Farbe. Oder 150, die kosten so um die 30 Euro, kostet dann die 7 ml Tube. 30, 35 Euro.
Aber der Lamborghini-Fahrer würde doch wahrscheinlich deutlich mehr zahlen. Aber der macht es ja nicht selber, der gibt es doch einfach so eine Werkstatt, oder?
Nee, das ist ein Trugschluss. Also das ist nicht unbedingt so, nein, muss nicht. Also es gibt natürlich Leute, die haben 15 Autos und haben jemanden, der sich darum kümmert oder noch mehr Autos oder 100 Autos, ne, sowas gibt es natürlich. Aber es gibt auch jemanden, der sich einen Traum erfüllt und halt den Lamborghini immer haben wollte oder den Ferrari, weil Magnum den gefahren ist oder wie auch immer. Und das sind dann normale Leute wie du und ich und die kümmern sich auch selber darum. Also das ist
vielleicht mal nach Lamborghini Giallo Taurus. Das ist so knallgelb. Also müsst ihr mal googeln. Ich verlinke das gleich auch noch in den Shownotes. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand sowas in sein Auto baut. Aber okay, gut, Geschmäcker sind verschieden. Aber da kommen wir nochmal genau zu dem Anwendungsfall. Für diejenigen, die es nicht selber machen wollen, die jetzt auch keine Lust haben, das Video sich anzusehen. Ja. Seid ihr dann vertikal? Also habt ihr quasi Partnerschaften mit dann lokalen Lederpflegediensten oder Werkstätten, wo ihr sagt so hier, Sattlerei Krüger in Kiel, gibt es glaube ich nicht, aber angenommen die gäbe es, die kann das, da könnt ihr irgendwie hinfahren und da schicken wir euch den Farbton hin, den ihr bestellt habt?
Ja, genau. Also wir haben, einmal haben wir Colorlock Center, das sind dann Betriebe weltweit auch verteilt, die sind dann keine Vertriebspartner, sondern das sind dann welche, die zertifizierte Dienstleistungen anbieten und auch Schulungen auf unsere Produkte und dann haben wir eine ganze Menge Kunden, wo wir gute Kontakte haben, wo wir wissen, was die tun, wo ich auch gegebenenfalls mal vor Ort gewesen bin. In der Regel kenne ich die Betriebe persönlich, die wir dann empfehlen. Also wenn jetzt jemand anruft und sagt, ich habe das und das Problem, ich möchte es aber nicht selber machen, aber manchmal bekommen wir auch Fotos, wo wir sagen, das sollte man nicht selber machen, bitte geh zu einem Fachbetrieb, damit das wirklich gut wird und du auch zufrieden bist. Und dann fragen wir halt, in welcher Region wohnst du? Und dann empfehlen wir da einen Betrieb, den wir kennen, der bei uns Kunde ist, der mit unseren Produkten arbeitet. Ja, genau. Und dann geben wir das aber ab. Wir haben nichts mehr davon. Also wir sind kein Franchise oder sonst irgendwas, sondern wir sagen, hier, das ist die Telefonnummer. Bitte melde dich bei Polsterei Krüger, war das, ne?
Ja.
In Neumünster gibt es übrigens eine Polsterei Krüger, die mit unseren Produkten arbeitet.
Ah, siehst du? Ja, ich hätte irgendeinen beliebigen Namen einfach genommen. und das dann übersetzt. Okay, das verstehe ich. Also es gibt dann schon diesen Vertikalisierungsanspruch.
Wir wollen immer eine Lösung anbieten. Also wir sind, ich finde das ganz furchtbar, wenn man irgendwo anruft und man dann alleine gelassen wird nachher als Kunde. Also ich meine, wenn wir uns nicht auskennen, wer dann? Ne? Also das ist, Das wollen wir auf gar keinen Fall. Also das ist auch was, was ich immer im Kundenservice immer wieder wiederhole. Ich sage, wir sind die letzte Instanz. Wenn du ein Lederproblem hast und du rufst im Lederzentrum an und du kriegst da keine Lösung, wo willst du denn dann danach anrufen? Deshalb, wir müssen, das ist Pflicht, finde ich.
Und gibt es auch viel Schindluder in dieser Szene, wo dann Leute irgendwas online anbieten und sagen, jetzt schick mal deinen Autositz hier ein und dann wird totaler Scheiß gemacht? Oder sagen wir mal, auf der Oldtimer-Messe, auf der du stehst mit deinem Stand, steht vielleicht auch in der gleichen Halle noch jemand, der die Sitze einfach nur mit, keine Ahnung, Bleiche bearbeitet und sie so sauber bekommt?
Schuhcreme, ne? Ist so ein Klassiker, ja, genau. Mit Schuhcreme einmal rübergeht. Weniger. Was es gibt, ist, dass halt, man kann da als Handwerksbetrieb schon ganz gutes Geld verdienen. Also wenn man gut ist und man kann das ordentlich machen. Und das führt dann schon dazu, dass oftmals jemand sich selber da falsch einschätzt vielleicht und da das Gefühl hat, jetzt mache ich schnell auch so einen Reparaturbetrieb, kann da ganz gut Geld mit verdienen. So einfach ist es aber dann am Ende nicht. Also wenn man wirklich auf einem hohen Niveau gut Leder reparieren will, so dass es gut aussieht, dass es lange hält, dass es dem auch das entspricht, was der Kunde erwartet, das ist auch so ein ganz großes Thema bei dieser Geschichte, dass man mit dem Endverbraucher sich einig ist über die Begriffe, ne, weil klein ist ja auch relativ oder groß, ne? Oder blau ist auch, nicht jedes Blau ist gleich und gefällt einem. Eine Mülltütenblau ist vielleicht nicht so schön wie ein Königsblau aus dem W108 oder so, ne? Deshalb ist da natürlich auch nochmal zu unterscheiden. Und also das gibt's immer wieder, dass wir auch Leute in der Schulung haben, die da hochmotiviert rangehen, aber dann merken, das endet ja doch in Arbeit.
Ja, das stimmt. Und wir haben uns ja kennengelernt, ihr habt jetzt eine neue Social-Media-Idee geboren. Also du hast gesagt, ihr seid in der SEO-Zeit groß geworden. Das heißt, ihr habt sehr viel Content auf der Webseite. Den merke ich auch, wenn ich durch eure Menüs gehe und den Footer anschaue. Da sieht man, da wurde sehr viel Augenmerk auf das Thema Content Tiefe und Breite gelegt. Ja. Aber ihr macht jetzt auch Videos. Ich habe mich ja nämlich besucht und habe ein bisschen an meinem Auto rumgedoktort. Das hatte kleinere Risse und macht dann so Home-Stories. Was ist da der Hintergrund?
Ja, wir haben letztes Jahr auch schon, also als es anfing mit Corona, irgendwie gedacht, das ist alles irgendwie Mist, dass wir keine Leute treffen können auf der Messe und so weiter. Dann haben wir so eine Aktion gemacht, dass wir einen Z3 uns gekauft haben, 21 Jahre alt war der, und haben den dann begleitet, also überall rumgefahren, haben alles Mögliche gemacht und haben die am Ende verlost, ne? Also aufbereitet von innen, von außen aufbereitet, Motor in Ordnung gebracht und. Und da haben wir auch oftmals dann unseren Bereich verlassen. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass die Leute sehr dankbar waren, dass sie so umfangreich unterhalten wurden. Und das war nochmal so die Bestätigung, dass ich auch glaube, dass man in Zukunft viel mehr unterhaltsam sein muss als Betrieb. Also wir als Firma, als Lederzentrum müssen die Leute auch unterhalten, damit wir sie dauerhaft an uns binden, genau. Und jetzt wurde dann Bremen, ist so die erste Oldtimer-Messe, wo wir hingehen, wo wir immer drauf hinfiebern, Anfang des Jahres. Das wurde abgesagt und Paris wäre dann die zweite Messe, die wurde verschoben in den Sommer. Und dann waren wir ein bisschen traurig und haben gesagt, gut, was können wir machen? Und wenn die Leute nicht, dann war halt so nach dem Motto, wenn die Leute nicht zu uns kommen können auf dem Messestand, dann fahren wir eben zu ihnen. Und genau, wir suchen Oldtimer-Besitzer oder Youngtimer-Besitzer, die Lust haben, mit uns vor der Kamera ein bisschen zu schnacken. Ich kümmere mich dann um das Auto, erkläre in dem Video, was ich da mache. Und dann gibt es nochmal eine Abnahme im Prinzip. Dann gab es diese Benzingespräche oder wie auch immer man das nennen möchte, die es normalerweise auf der Messe gibt, die gibt es dann jetzt online, genau. Wir haben jetzt uns mal 9 Folgen vorgenommen, also im Februar und März, jeden Freitag gibt es eine neue Folge und mit der haben wir angefangen, genau.
Ja, das finde ich auch extrem cool. Also auf jeden Fall ist jetzt der Pixelfehler schon mal weg. Das finde ich am großartigsten. Also der Riss in der Tür oder der Lederschaden in der Tür ist jetzt beseitigt. Und ja, jeder, der das Auto mal sehen will, der kann einfach, ich verlinke das YouTube-Video auch, das ist ja kein Geheimnis. Ist jetzt auch kein Millionenauto. Es lohnt sich also nicht, bei mir einzubrechen. Ich habe auch keine weiteren Autos, keine alten Porsches und Ferraris, die sich zu klauen. Und noch nicht, zumindest. Noch ja. Nicht. Okay, also, du bist Sie habt quasi ein sehr organisches Wachstum gehabt über die letzten 25 Jahre, seid ein bisschen zufällig da reingekommen, seid jetzt aber nicht mehr wegzudenken aus diesem Bereich, könnt euch auch mitentwickeln mit den neuen Sitzgelegenheiten. Gibt es denn Risiken für euer Business, die daherkommen können, wie, keine Ahnung, es werden halt viel, viel weniger Autos verkauft zum Beispiel oder neue Sitze oder neue Stoffe, die jetzt produziert werden, die brauchen so eine Reparatur möglicherweise nicht mehr, oder es gibt einfache Nachahmer aus Asien, aber das ist halt, wenn ihr der globale Marktführer seid in diesem Bereich mit einstelligen Millionen Umsatz, dann glaube ich, lohnt sich für den chinesischen Nachahmer nicht da reinzukommen, weil es gibt einfach zu viele Kontakte, die nachbilden müssten. Siehst du da Gefahren?
Nein, also ich meine, wir müssen weiterhin fleißig bleiben. Man muss arbeiten, morgens aufstehen und den ganzen Tag was tun, was sinnvoll ist nach Möglichkeit. Ne? So, das ist schon so. Und na klar kann man, also wir sind ja sehr, sehr breit aufgestellt. Also von der normalen Reinigung, Pflege, Unterhalt bis hin eben zur Oldtimer-Restauration, neue Autos reparieren, im Fashion-Bereich auch mal neue Produkte entwickeln. Also wir haben letztens jemand gehabt, der also eine wirklich wertige Handtaschenfirma aus Paris, die haben halt so Handtaschen jetzt bedruckt auf dem weißen Leder, und dann gibt's aber die Abriebwerte, die sind nicht in Ordnung, also es färbt ab, geht wieder runter der Druck, und dann entwickeln wir halt einen Klarlack, und die Aufgabe war, man darf den Klarlack nicht sehen, nicht fühlen, also er darf eigentlich gar nicht da sein, aber die Farbe soll er jetzt halt halten, und so eine Sachen, da setzen wir uns dann hin im eigenen Labor und entwickeln sowas, erarbeiten solche Dinge, und von daher, das kann meiner Meinung nach ein Chinese heute noch nicht. Also die können gut was kopieren, so habe ich den Eindruck, ist auch wenn ich in China Schulung mache, das ist erstaunlich, wie schnell dann doch super Ergebnisse im Reparieren erzielt werden. Aber warum das eigentlich so ist, das erschließt dem einen oder anderen das nicht so schnell. Also das ist, dann habe ich dann in anderen Regionen auf der Welt, dass da mehr hinterfragt wird und auch dass das besser verstanden wird oder wie auch immer. Deshalb, da habe ich keine richtige Angst so richtig davor. Und mit Konzernen zu arbeiten, das ist auch komplex und das ist auch nicht so einfach. Also das ist schon so ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, und dann muss ja auch irgendwie der Kunde angesprochen werden, und da gehört viel, also so die Website ist natürlich voll mit Informationen, wie du schon sagst, und dann auch das Lederlexikon dazu und so, aber irgendwie braucht man das auch ein bisschen, um sich da abzugrenzen und einfach der Know-how-Träger und der Vordenker zu sein in dem Bereich.
So. Wie groß ist denn das Know-how zum Thema Leder in einem durchschnittlichen Automobilkonzern? Also wenn ihr da reinkommt, belächeln euch da die vollbezahlten Lederexperten oder sagen sie, der Lars kommt hier vorbei, Matthias, da hören wir mal lieber zu, was die zu erzählen haben.
Das kommt drauf an, in welcher Abteilung. Also das ist, aber wir haben gute Kontakte zu den Laboren und da kann man sich auf jeden Fall auf Augenhöhe unterhalten, und das ist immer sehr, sehr professionell und angenehm, das muss man schon sagen. Also das gibt andere Industrien, da ist das ein bisschen holpriger, aber Autoindustrie, die sind das gewohnt, in Projekten zu arbeiten, auf Spezialisten zu hören, das für sich zu sortieren und zu bewerten, und nein, das ist schon, und man kennt sich auch nach 25 Jahren, das muss man auch sagen. Also da mit vielen sind wir ja, also der Mann, der damals die ersten Reparaturen mit uns vor 23, 24 Jahren in den SLKs gemacht haben, der ist immer noch mein Ansprechpartner in Bremen, und das sind freundschaftliche Verhältnisse. Also das ist, so wächst das. Und der Nachfolger, der jetzt kommt, also er guckt schon Richtung Rente, den kenne ich jetzt auch schon viele Jahre. Also das ist schon so, das ist einfach ein sauberes Miteinanderarbeiten, und wir versprechen nie irgendjemanden irgendwas, was wir nicht halten können oder machen können oder so. Ich glaube, das ist ganz wichtig auch in dem Bereich, dass man sagt, ja, wir gucken uns das an, aber ich weiß auch nicht, ob es wird oder wie auch immer. Ne? So, also.
Okay, du hast jetzt hier ein paar tausend Zuhörer. Gibt es einen Wunsch, also außer dass natürlich jeder, der ein Thema mit Leder hat, sich jetzt direkt an dich wenden kann, einen Wunsch, den du an die richten möchtest?
Ja, wenn die Leute über haben. Wir suchen halt, also wo uns der Wachstum ausbremst, ist tatsächlich Personal. Ne? Also wir brauchen Mitarbeiter, die Bock haben, da mitzumachen, die mitarbeiten wollen. Und wir suchen im Moment so um die 10 Leute. Und
vor welchen Bereichen? Sag mal, sonst können die Leute das dort vorstellen.
Ja, wir brauchen also Datenmanagement, so ganz banale Sachen, dass man da mal so ein bisschen aufräumt, ein bisschen mehr. Und dann brauchen wir Frontend, Backend, Mitarbeiter natürlich. Und dann brauchen wir noch jemanden, noch einen zweiten Mann für Amazon, der da den Content ein bisschen besser aufräumt. Also wir haben ja im Moment eine Person, die ist gut ausgelastet. Wenn jetzt Italien und Spanien noch intensiver dazukommt, dann wird das langsam schwierig für ihn. Und so überwiegend in diesem Bereich. In der Produktion oder auch im Kundenservice, das funktioniert ganz gut, ja. Wobei wir im Kundenservice auch, wir sind super international aufgestellt. Ne? Also wir haben Leute, die Italienisch sprechen, Französisch sprechen, Rumänisch, Griechisch, Türkisch, also alles Mögliche an Sprachen sitzt bei uns im Kundenservice und damit wir eben auch die ganzen Länder überall möglichst gut bedienen können. Englisch ist eh Pflicht. Und
Und remote oder müssen die dann nach Göttingen umziehen?
Na, wir haben jetzt auch schon Remote-Arbeitsplätze und das kann funktionieren. Wir haben erstmal nichts dagegen. Also lieber die richtige Person remote als eine Schnarchnase vor Ort. So.
Ja, das ist ein gutes Motto. Das nehme ich mit. Okay, dann ich poste auch nochmal den Link zu eurer Jobseite oder zum Lehrzentrum generell unter dem Podcast. Ich hoffe, da bewerben sich ein paar bei euch. Danke dir schon mal für die hervorragenden Einsichten. Hoffe, dass es bald wieder Oldtimer-Messen gibt, wo man schöne Autos
ich auch, kann. Ja.
Jetzt drehen die sich ja alle alleine da gerade zurecht und da gehen auch einige kaputt, die 2020 nicht bewegt werden konnten, leider. Sozusagen zum Überleben der Oldtimer müsste jetzt auch Corona bald aufhören. Lars, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gerne. Dankeschön.
Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr schaut mal rein, wenn ihr euer Oldtimer oder euer bestehendes Auto pflegen wollt bei lederzentrum.de. Am Wochenende geht's weiter mit einer extrem spannenden Folge, glaube ich zumindest, die nehme ich auch erst am Wochenende auf, nämlich mit Robert Dahl vom Erdbeerhof. Das war ja meine favorisierte Folge 2019, aber da sind einige extrem coole Sachen passiert in den letzten anderthalb Jahren, nicht nur wegen Corona, sondern auch in seiner Expansionsstrategie, über die wir uns unterhalten. Ich hoffe, da finden wir mal ein, zwei ruhige Stunden am Samstag und dann lade ich das am Wochenende hoch. Für diejenigen, die nicht genug bekommen können vom spannenden E-Commerce-Content, den empfehle ich reinzuschauen in meinen LinkedIn-Account. Ich mache ja mittwochs immer um 17 Uhr einen Spryker on Air. Da rede ich mal so 5 Minuten über den Markt, was ist eigentlich passiert, aber im Kern geht es darum, dass wir Kunden einladen, die über ihre Projekte reden, die über E-Commerce mit uns reden. Das gibt es live auf LinkedIn, das gibt es auch aus der Konserve auf Spryker.com und ich glaube, damit sind wir auf einer relativ guten Spur, wie Live-Events funktionieren. Können wir üben dann noch, aber so kann ich zumindest meine ganze Anlage hier zu Hause mit mehreren Kameras und gutem Mikrofon und dem Atem Mini einmal so ein bisschen ausnutzen, zumindest einmal die Woche, dann macht das also Sinn. So, jetzt vergesst mal nicht, bei iTunes den Podcast zu bewerben, euren Freunden davon zu erzählen und jetzt könnt ihr wieder Aktienpodcasts hören. Das ist ja eine relativ populäre Geschichte. Gerade apropos Aktienpodcast, ich glaube, nächste Woche oder übernächste Woche bin ich mit dem Erik Pott soweit wieder mit einer Folge dran. Da reden wir dann über Farfetch, beziehungsweise was haben die Analysten in den letzten Jahren eigentlich über Farfetch erzählt. So, jetzt lasse ich euch aber in Ruhe. Euch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört.